Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Im Studio ist Ute Reckers. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Noch immer hat sich der Megastau auf der A2 bei Gütersloh in Westfalen nicht ganz aufgelöst. Bei eisglatter Fahrbahn waren gleich mehrere Lkw liegen geblieben und hatten die Straße komplett blockiert. Autofahrer saßen zum Teil 16 Stunden bei klirrender Kälte fest. Wir berichten gleich von dort. Außerdem schauen wir nach Sachsen, wo der Ministerpräsident und mehrere Minister mit Bürgerinnen und Bürgern in eine Online-Anhörung gegangen sind, um über den weiteren Lockdown zu sprechen, der aller Wahrscheinlichkeit nach morgen beschlossen wird. Außerdem ist es heute auf den Tag genau 6 Monate her, dass die Präsidentschaftswahl in Belarus stattgefunden hat und die Proteste gegen Diktator Lukaschenka richtig groß wurden. Wir berichten über belarussischen Protest in Berlin. Wegen der starken Schneefälle herrscht Chaos auf vielen Autobahnen. Liegengebliebene Lkw und Vollsperrungen gibt es seit gestern auf Autobahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Besonders schwer betroffen ist zurzeit noch die A2 in Westfalen. Tausende Autofahrer sitzen zum Teil seit gestern Nachmittag zwischen Gütersloh und Bad Oeynhausen fest und mussten die Nacht in der klirrenden Kälte verbringen. Technisches Hilfswerk, Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen waren heute Vormittag noch vor Ort, um die Autofahrer mit heißen Getränken und Decken zu versorgen. Die Polizei sagt, dass es noch länger dauern wird, um die Autobahn zu räumen. Aus dem WDR-Studio Detmold ist uns unsere Reporterin Annika Kroos zugeschaltet. Frau Kroos, wie sieht denn zurzeit die Situation auf der A2 bei Ihnen aus?
Es geht voran. Also die ersten Fahrer konnten um kurz nach 10 ihr Auto oder ihren Lkw wieder anrollen lassen. Erstmal im Schneckentempo, mittlerweile aber geht es in beiden Richtungen langsam und stetig weiter. Es waren mehrere Stauabschnitte verteilt von Gütersloh über Bielefeld und Herford bis zur Landesgrenze von Niedersachsen. Da sind einige Berge dazwischen und die waren für Auto- und Lkw-Fahrer auch das Problem, sagt Stefan Birkenkamp von der Bielefelder Polizei.
Die Situation ist natürlich schon beängstigend, insbesondere wenn man nicht vorankommt. Uns ist es zwar gelungen, mit Hilfe von vielen Hilfsorganisationen die Menschen zu erreichen und auch verpflegen zu können, aber wohl fühlt sich natürlich niemand in so einer Situation, wenn er eingeschlossen ist.
Am Abend ging es dort los. Die Fahrer saßen zum Teil mehr als 16 Stunden auf der A2 fest, die ganze Nacht in eisiger Kälte.
Warum dauert es denn eigentlich so lange, auch heute noch, bis die Autobahn wieder frei ist?
Ja, also die Polizei und der ADAC haben in der Nacht schon versucht, die Autos und Lkw von der Autobahn runterzuleiten. Allerdings blieben die Fahrzeuge immer wieder auf den Abfahrten stecken. Da war erstmal lange nichts zu machen. Dazu kam, dass einige Fahrer die Rettungsgasse blockiert haben, sodass auch keine Streufahrzeuge durchkamen. Diese 2 Lkw-Fahrer saßen eben auch noch fest. Abwarten, mehr blieb ihnen nicht.
Ja, ich habe gedacht, in Deutschland kann das besser alles organisiert mit dem Winter. Aber auf der Autobahn war so glatt, den ganzen Tag haben wir nur 200 Kilometer in 6 Stunden gemacht.
Ja, warten, warten, warten. Ich hab Gott sei Dank was zu essen mit, was zu trinken. Hier ist es warm in meiner Hütte. Es ist halt nur nervig. Aber was will man machen?
Okay. Da macht sich so leicht Resignation breit, höre ich aus den O-Tönen. Frau Kroos, Sie beobachten mit mehreren Reportern die Lage. Sie waren auch heute Nacht vor Ort und haben auch mit Autofahrern gesprochen. Wie geht es denen so allgemein? Sind die alle so aufgeräumt wie die Lkw-Fahrer?
Also jetzt dürften alle heilfroh sein, dass sie endlich dort wegkommen. Einige, die hatten Glück und hatten noch Klamotten im Auto, haben dann alles übereinander gezogen, was ging. Bei anderen dagegen gab das Auto den Geist auf. Das war dann richtig bitter.
Es war wirklich schrecklich. Wir waren lange in diesem Auto, was leider irgendwann ausgefallen ist, weil der Partikelfilter zu war, waren wir gefangen. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Es wurde immer kälter. Der Motor ging ja nicht mehr. Uns wurden nur leere Versprechungen gemacht und gesagt, ja, irgendwann wird vielleicht das THW kommen.
Ja, das THW hat es sogar mit Quads durch den Schnee versucht, hat aber nicht alle erreichen können. Zusammen mit dem Roten Kreuz, der Feuerwehr und den Johannitern haben sie Decken und heiße Getränke verteilt die ganze Nacht und haben ihr Personal am Vormittag auch nochmal komplett ausgetauscht und dann weitergemacht.
Es waren viele Lastwagen, die auf der Straße liegen geblieben sind. Das haben wir schon besprochen. Und es gibt jetzt Kritik, die hätten sich nicht an die Fahrverbote gehalten und maßgeblich zu dieser Verkehrskatastrophe beigetragen. Können Sie das bestätigen, Frau Groß?
Ja, das ist so, sagt auch Stefan Bürkenkamp von der Polizei in Bielefeld.
Ja, also es gibt ein Fahrverbot durch die Autobahn AG für den Bereich Westfalen, sind die hier zuständig. Die haben ein Fahrverbot bis Sonntagabend 22 Uhr erlassen. Leider haben sich nicht alle Lastkraftwagenführer an dieses Verbot gehalten. Dadurch ist auch der Stau entstanden, dass manche Fahrzeuge sich quergestellt haben. Und zudem ist natürlich ab 22 Uhr sind weitere Fahrzeuge dazugekommen, die dann rechtmäßig wieder fahren durften.
Ja, bei diesem Winterwetter ist dieser Abschnitt der A2 mit den Bergen dazwischen für Lkw ohnehin nicht leicht. Bei den Schneemassen schlichtweg nicht machbar.
Dankeschön. Unsere Reporterin Annika Groß war das live aus dem WDR-Studio Detmold. Sachsen war in den vergangenen Wochen besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Das Bundesland war im Januar zum Hotspot in Deutschland geworden, mit einem Inzidenzwert von zwischenzeitlich 360 pro 100.000 Einwohner. Problematisch in diesem Zusammenhang war die Skepsis vieler Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Infektionsschutzmaßnahmen, war ebenfalls eine große und in Teilen gewalttätige Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen im November in Leipzig, war und ist auch die Rolle der AfD, die in Sachsen viel Einfluss hat und immer wieder Stimmung gemacht hat gegen Maskentragen und Kontaktbeschränkungen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU setzt in diesen schwierigen Zeiten auf den Dialog, wie er sagt. Und auch zwei Tage vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise haben er und andere Minister sich gestern Abend in einer Online-Anhörung Stimmen und Stimmungen aus dem Bundesland eingeholt. Alexander Moritz hat mitgehört.
Zur Corona-Anhörung hat die sächsische Landesregierung die Breite der Gesellschaft eingeladen. Die Kita-Erzieherinnen und die Sportvereine, den Logistikbetrieb und die Skiliftbetreiber im Erzgebirge, deren Saison komplett ausfällt. Alle machen deutlich, welche Belastung der Lockdown ist. Jens Ellinger spricht für die sächsische Gastronomiebranche.
Was uns ärgert ist, dass einzelne Teile der Bevölkerung in diesem Lockdown ausbaden müssen und die Masse aber eigentlich nicht. Und was gibt es denn mal für eine Gegenargumentation zu sagen, wir reden jetzt mal nicht 14 Tage von Lockerung, sondern wir reden von 14 Tagen mal richtig zuzumachen. Frage.
Auch der Besitzer einer Tanzschule meldet sich zu Wort.
Von Kindern 4 Jahre angefangen bis zum 90-Jährigen, die bei uns normal tanzen, die brauchen das einfach. Die brauchen einfach auch was für die Seele, gerade in dieser Zeit.
Der Austausch ist ehrlich, deutlich und trotz der schwierigen Lage etwa der Friseurmeister nicht ohne Humor.
Man sieht es an mir und vielleicht auch an Ihnen, Herr Ministerpräsident, irgendwann ist es mal reif, wir müssen wieder gehen.
Boah, sehr charmant, vielen Dank.
Wir wollen wieder arbeiten, ja, und wir müssen ganz dringend wieder arbeiten.
Die Regierung hört zu, über 3 Stunden lang. Neben Ministerpräsident Michael Kretschmer auch die Minister für Wirtschaft und Bildung und die Gesundheitsministerin. Anke Krause vom Sächsischen Handelsverband beklagt, dass die versprochenen Überbrückungshilfen immer noch nicht überwiesen sind.
Bei uns ist es jetzt so, dass wir tatsächlich seit dem 14. keine Einnahmen haben. Das können wir nicht mehr durchhalten. Seien Sie mir nicht böse, von irgendwas müssen auch wir leben. Momentan fehlt uns schlicht und ergreifend der Respekt für unsere Arbeit. Jetzt bekommt ihr Geld und nicht nur eben mal die Almosen von ein paar Fixkosten ersetzt. Also das reicht bei beiden nicht mehr, denn alle Ressourcen sind aufgebraucht.
Sachsens Regierung mache Druck beim Bund, die bereits um Wochen verzögerten Hilfen endlich auszuzahlen, verspricht Ministerpräsident Kretschmer. Doch das tut die Landesregierung schon zu lange, findet die Tischlerin Ines Prisowski-Graf, die für die Handwerksbetriebe im Landkreis Görlitz spricht.
Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt mal sehen, dass die Hilfen zahlen. Die müssen einfach jetzt kommen. Und das unmittelbar.
Als Erleichterung für den Handel ist ab kommender Woche auch in Sachsen Click and Collect erlaubt. Bisher durfte man hier nicht mal online bestellte Waren in Geschäften abholen.
Wir müssen es so organisieren, dass kein Aufeinandertreffen von verschiedenen Leuten passiert. Und das ist eine irre Herausforderung.
Denn die 7-Tage-Inzidenz liegt in Sachsen immer noch bei um die 100, war zwischenzeitlich sogar wieder leicht gestiegen. Jeder Kontakt ist eine Gefahr, warnt der Infektiologe Christoph Lübbert vom Universitätsklinikum Leipzig in der Runde. Die Ansteckungsgefahr durch Aerosole würde immer noch unterschätzt.
Beim Einschieben des Einkaufswagens jemanden getroffen, den man kennt und nur guten Tag gesagt und mal ganz kurz leichtsinnig gewesen. Das sind die Fehler, die das Virus nicht verzeiht. Das ist leider so.
Zusätzliche Sorge bereiten die mutierten Virusformen, die auch in Sachsen längst angekommen sind. Weil sich die Mutationen deutlich effektiver verbreiten, könnten die derzeit sinkenden Neuansteckungen trügerisch sein, warnt Dirk Brockmann, der beim Robert-Koch-Institut in Berlin die Virusverbreitung berechnet.
Und dann kann es sehr schnell sein, dass das umkippt und wir mit vollem Schwung in eine dritte Welle reinfahren. Das ist also ganz furchtbar, aber es ist etwas, was wir einfach auch nicht ignorieren können.
Die Corona-Politik ist ein schwieriger Balanceakt. Die Stimmung droht zu kippen. In Chemnitz haben am Wochenende trotz Schnee über 1000 Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Kretschmer will wieder mehr auf Eigenverantwortung setzen, einige Verbote lockern, aber trotzdem vorsichtig bleiben.
Wenn man zu schnell und zu viel öffnet, fällt das Ganze wieder in sich zusammen. Die Infektionszahlen steigen sprunghaft an. Das darf uns hier im Freistaat Sachsen nicht passieren.
Eine Lösung für das Corona-Dilemma gibt es am Ende nicht. Aber mit der Bürger- und Expertenkonferenz macht die sächsische Regierung deutlich, wie schwer die Abwägung der Interessen ist. Etwa 1500 Menschen schauen live zu. Die öffentliche Veranstaltung ist bei Facebook und YouTube zu sehen, moderiert vom Ministerpräsidenten selbst.
Jetzt haben Sie alle miteinander einen Eindruck, wie so eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin abläuft. Martin, möchtest du was sagen? Du bist unser Wirtschaftsminister.
Kretschmer demonstriert Gesprächsbereitschaft. Schon vor Corona waren seine Bürgerdialoge eine Art Markenzeichen des Ministerpräsidenten. Vielleicht eine neue Art des transparenten Regierens, die auch nach Corona bleiben könnte.
Aus Sachsen war das unser Landeskorrespondent Alexander Moritz. Heute vor einem halben Jahr, am 9. August 2020, fanden die umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Belarus statt, die dem letzten verbliebenen Diktator Europas, Alexander Lukaschenka, zu weiterer Macht verhalfen. Nichts an diesen Wahlen ist fair und demokratisch gelaufen, darin sind sich fast alle unabhängigen internationalen Wahlbeobachter einig. Und von diesem Tag an verstärkten sich Bürgerproteste, die schon zuvor begonnen hatten. Die Menschen von Belarus, die das Regime Lukaschenko nicht unterstützen, demonstrieren jetzt also schon seit einem halben Jahr. Immer wieder, trotz Verhaftungen, trotz Misshandlungen, trotz manchen Toten, die bei den Protesten ums Leben gekommen sind. Und auch in Berlin gibt es den weißrussischen Protest an einem Bauwagen gegenüber dem Botschaftsgebäude von Belarus. Meine Kollegin Anja Schrumm war vor Ort in Berlin-Treptow.
Ich hänge gerade meine Plakaten. Wenn ich komme, ich hänge immer diese zwei Plakaten drauf.
Mit klammen Fingern befestigt Taras Jakerka ein Protestplakat an der Hecke. Free political prisoners. Freiheit für die politischen Gefangenen ist darauf zu lesen.
Ich mache wenigstens dann dieses Plakat bis zu Ende.
Gleich hinter der Hecke parkt ein Bauwagen. Über der Tür steht in bunten Buchstaben Botschaft der Freien Demokratischen Republik Belarus. Über allem weht an einem 6 Meter hohen Mast eine weiß-rot-weiße Fahne. Seit 1995 Symbol der belarussischen Opposition. Taras Jakerka zwinkert.
Ich bin sozusagen momentan Botschafter der Republik Belarus, weil gegenüber von mir ist Repräsentanz des Regime Lukaschenka.
Der 43-Jährige deutet über die vielspurige Straße am Treptower Park auf eine alte, ockerfarbene Villa hinter einem Metallzaun. Das ist das belarussische Botschaftsgebäude.
Die Belarussen, die hier in Deutschland leben, dass wir sozusagen Botschafter von Lukaschenka entlasten haben.
den Botschafter entlassen, natürlich nur symbolisch. Taras Diakerker schmunzelt in seinen Vollbart hinein. Mit knallroter Schirmmütze protestiert er hier seit rund einem halben Jahr, jeden Werktag ein paar Stunden rund um die Mittagszeit. Diakerker blickt wieder hinüber zu Lukaschenkos Botschaft.
Genau, Sie sehen das mich natürlich immer. Meistens, wenn ich einkomme und Plakate aufhänge, dann machen die Jalousie zu.
Der Belarusse zuckt mit den Schultern.
Ich stehe hier nicht für Botschaft, sondern für belarussische Volk. Für Freiheit in Belarus.
Diakerker geht um den Bauwagen herum. An der Längsseite hängen Demoaufrufe, Fotos blutig geschlagener Demonstranten und Bilder der zu Tode gekommenen. Ein Zettel aus dem letzten Jahr verzeichnet 7 Tote, 6 Vermisste und 77 politische Gefangene. Die Zahlen sind längst überholt, sagt Taras Diakerker.
Haben wir jetzt rum 195 politische Gefangene, aber der Zahl steigt natürlich jeden Tag. Festgenommene Menschen, hier steht 14.000, das ist schon seit langem nicht mehr relevant, sondern es ist schon mehr als 33.000.
Diakerker schüttelt den Kopf. Er weiß, auch ihm würde in Belarus Gefängnis drohen. Der 43-Jährige lebt seit rund 20 Jahren in Berlin. Als freier Kameramann arbeitet er vor allem für unabhängige TV-Sender aus der ehemaligen Sowjetunion. Corona-bedingt gibt es derzeit aber nicht so viel zu tun. So kann er sich ganz seinem Botschafterjob widmen.
Und heute habe ich den neuen Plakat vorbereitet. Da steht, das beste Geschenk ist Freiheit. Ja, der Fahrer hupt, der weiß das schon, der kennt das schon. Die Leute hupen in Belarus, das ist auch die Zeichnung für friedliche Bewegung.
Immer wieder hupen Autofahrer und zeigen ihre Solidarität. Eine Frau macht hinter der Windschutzscheibe das Victory-Zeichen. Diakerker erfährt viel Unterstützung von Anwohnern und Spaziergängern. Den Bauwagen hat ihm ein Mann aus der Nachbarschaft zur Verfügung gestellt. Der alternative Botschafter deutet auf sein neuestes Projekt. Ein kleines hölzernes Podest. Passantragstelle steht darauf in weiß-rot-weiß.
Wenn der Mensch kein Diktator unterstützt und auch explizit Diktator von Lukaschenko, darf ein Bürger von Freie Demokratische Republik Belarus werden und von mir als Botschafter einen Pass bekommen.
Taras Diakerker greift zu einem Plastikordner, zieht ein weiß-rot-weißes Passdokument hervor, beginnt es auszufüllen. Kurz blickt er hinüber auf die andere Straßenseite. Er ahnt, dass er beobachtet wird.
Da gegenüber drehen mich die KGB-Leute und Mitarbeiter von Lukaschenkos Botschaft. Und die freuen sich bestimmt, dass sie Bürgerin von Freie Demokratische Republik Belarus wirst. Wer denn? Mein Gott.
Ein etwas anderer, selbsternannter Botschafter des freien Belarus in Berlin. Anja Schrumm hat den Demonstranten besucht. Und das war's von der Sendung Deutschland heute. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann die Sendung Campus und Karriere. Wenn morgen Bund und Länder über den möglichen Fortgang des Lockdown entscheiden, wird mit Sicherheit viel über Schulen und Kitas debattiert werden. Und bei den Kolleginnen gibt es gleich ein Interview mit einem Vertreter der Nordrhein-Westfälischen Schulleitungsvereinigung dazu. Ich bin Ute Reckers, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.